Nachbarin Natur. Ein Podcast über Tiere, Pflanzen und Natur in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien Umweltschutz. Herzlich willkommen zum Podcast Nachbarin Natur. Ein paar Schritte von der Dornbacher Straße in Neuwaldeck entfernt beginnt Wildnis. Der Lärm der Stadt ist nur gedämpft zu hören. Hin und wieder sieht ein Flugzeug über uns hinweg. Vor allem aber hören wir hier Vögel singen und Heuschrecken zirpen.
Wir haben den Zipzap, den Kleiber und den Buchfink gehört. Und auch Jungmeisen sind unterwegs.
Manfred Schönwelder von der Stadt Wien Umweltschutz ist Experte für Arten- und Naturschutz. Er erklärt, was diesen alten Garten so besonders macht.
Eine hohe Artenvielfalt an Kräutern und an Gräsern. Und das Gras und die Blüten sind alle hochgewachsen. Das heißt, sie wurden heuer noch nicht gemäht und präsentieren sich in der größten Pracht, in der Blütenpracht und auch in der Vitalität. Das heißt, sie bieten derzeit den Insekten die optimale Nahrung, einerseits durch das Blütenangebot, andererseits auch die Kräuter, die von den Raupen gefressen werden können.
Naturnahe Kleingärten, Hausgärten und Innenhöfe in Wien sind wertvolle Lebensräume in der Stadt. Wie erkennt man auf den ersten Blick, ob ein Garten naturnah ist?
Menschen, die die Natur fördern wollen, versuchen möglichst wenig zu versiegeln, wenig Asphaltwege, möglichst wenig Belege zu etablieren, lassen alles offen und es gibt nicht den Einheitsrasen, wo nur Gräser vorkommen, sondern es gibt auch Pflanzen, blühende Pflanzen im Rasen oder im Blumenrasen.
Ein naturnaher Garten zieht zahlreiche Tierarten an. Welche kann man hier beobachten und welche Lebensräume und Strukturen nutzen sie?
Wir reden vor allem von den Schmetterlingen. Da gibt es ja die sogenannten Tag- und die Nachtfalter. Die Tagfalter sieht man jetzt ganz emsig herumfliegen. Und die viel größere Anzahl, die der Nachtfalter, die lebt hier im Verborgenen. Wir haben sehr viele Wanzenarten hier. Wir haben sehr viele Heuschreckenarten hier. Wir haben diverse Wildbienen hier. Nicht zu vergessen auch die Arten, die in der Bodenschicht leben. Ameisen, Regenwürmer, die auch immer wieder an die Oberfläche kommen. Also es ist ein sehr diverser Lebensraum hier. Amphibien, die brauchen Feuchtlebensräume, das heißt Gartenteiche. Es gibt hier einen kleinen natürlichen Teich, wo auch immer wieder Grasfrösche zu sehen sind und die sich dort auch reproduzieren können. Es gibt auch diverse Vogelarten, der Rotschwanz ist immer vorhanden. Dann gibt es die Mönchsgrasmücke, die Kohlmeisen, die Buntspechte. In den Baumschichten gibt es die Ringeltaube und jetzt haben wir gerade noch den Fitis gehört. Das ist der Zilpzalp, also auch ein etablierter Brutvogel. Es gibt auch die Buchfinke hier. Es gibt hier auch eine Reihe von Säugetieren, allen voran der Dachs, der schon seit Jahrzehnten hier seinen Bau hat und den stetig erweitert. Auch Füchse wurden schon gesehen, die fallen dadurch aus, dass sie diverse Schuhe von der Nachbarschaft eintragen und damit spielen. Und das ist ein sicherer Indikator, dass da auch Jungfüchse da sind. Es wird da auch Wiesel geben, die aber sehr schwer zu sehen sind. Auch eine große Anzahl von Fledermäusen ist hier vorhanden. Also wenn es ausreichend Altbestände an Bäumen gibt und Höhlenstrukturen, dann können sich diese Arten auch hier vermehren und sogenannte Wochenstuben gründen und beziehen. Wochenstuben sind solche, wo eben die Jungtiere zur Welt kommen.
Nicht jeder Kleingarten ist von Natur aus so vielfältig wie hier. Wie kann man im Garten künstlich Strukturen schaffen, um Tiere anzuziehen?
Der Erfolg hängt immer von der Umgebung ab. Also wenn es reich strukturierte und artenreiche Lebensräume gibt, dann hat die Maßnahme im Kleingarten entsprechend großen Sinn und große Wirksamkeit. Wichtig ist, dass man einerseits weniger Pflegeeinsätze im Kleingarten anwendet, das heißt weniger mäht. Und die Strukturvielfalt fördert. Es kann sein, dass man Sandhaufen etabliert, dass man Totholzstrukturen belässt, stehendes Totholz ist ganz wichtig und auch interessant für holzbewohnende Käfer- und Ameisenarten.
Wie schauen solche Strukturen und Lebensräume aus zweiter Hand im Detail aus?
Also wenn man sich für einen Sandlebensraum entschließt, dann empfiehlt es sich, eine Grube auszuheben, den Sand zu befüllen und das an einer möglichst besonderen Stelle. Es gibt auch Kleingärten, wo das Ziel der Förderung von Zaunedechsen an oberster Stelle steht. Das habe ich schon mit eigenen Augen gesehen und ich war sehr beeindruckt. Da wurden reiche Strukturen geschaffen, einerseits mit diesen Sandhaufen, dann mit Steinlebensräumen. Also Steine haben die Eigenschaft, dass sie auch in der Nacht die Wärme abstrahlen und das ist für die Reptilien und auch speziell für die Zaunedechsen besonders interessant. Und daneben ein hohes Angebot an Insekten, damit auch unmittelbar die Nahrungsressource vorhanden ist. Jeder Steinhaufen ist gut, vor allem in einem Kleingarten, wo die Strukturen üblicherweise nicht so zahlreich sind. Und je nach Möglichkeiten sind Steinschlichtungen, Steinmauern, die zum Teil unverfugt sind und wenn verfugt, dann mit Sandmörtel, der von den Wildbienen genutzt werden kann, zu empfehlen.
Wenn ich Totholz als Lebensraum für Tiere in meinem Garten belasse, was muss ich dabei beachten?
In der Sonne, nicht zugedeckt, stehend ist dem Liegenden zu bevorzugen. Das heißt, wenn man eine Baumfällung hat oder der Baum schon morsch ist, dann so absägen, dass zumindest 1 Meter oder 1,5 Meter stehen bleibt. Der Rest sollte in der Anlage, in dem Kleingarten belassen werden. Ideal ist die Kombination von Totholzstrukturen mit künstlerischen Ansätzen. Damit meine ich zum Beispiel, wenn man einen Stamm stehen lässt und dort eine Wasserschüssel gibt, die dann als Vogeltränke benutzt wird. Oder es wird der Totholzstamm, der steht, mit Efeu berankt. Oder man macht eine spezielle Konstruktion mit Totholz, so quasi nach dem Prinzip eines Nützlingshotels.
Welche Pflanzen soll ich wählen, damit mein Garten möglichst naturnah ist und Lebensraum für Tiere bietet?
Wichtig, die Artenzusammensetzung so zu wählen, dass sie einen hohen Beitrag für die lokale Vielfalt bringen. Das sind vor allem Blütensträucher, die dann im Herbst Früchte und Beeren produzieren. Und das sind zum Beispiel Holunder, das sind Berberitzen, das sind Liguster, Dirndl, Schneeball etc.
Ist es eine gute Strategie, einfach in eine Baumschule zu gehen und mitzunehmen, was mir gefällt?
Nicht unbedingt. Also ich würde mir vorher Gedanken machen, ich würde mir einen Pflanzplan zurechtlegen. Es gibt viele Informationen von der Umweltberatung, von diversen Naturschutzorganisationen, die eine optimale Pflanzenwahl empfehlen und danach sollte man vorgehen. Geht man hin und kauft man nur nach Ästhetik, dann wird man nicht immer das kriegen, wo man die maximale Wirkung für die Artenvielfalt erzeugen kann. Die Gartencenter verkaufen, was sich gut verkauft. Es kommt immer wieder vor, dass auch Pflanzen in Umlauf kommen, die dann in den Gärten zwar nette ästhetische Reize bieten, aber wenn sie mal in die Natur kommen, nicht mehr zu bändigen sind. Zum Beispiel gibt es diverse Knöterich-Arten. Also ich kann mich erinnern, ich habe meinen Garten im 10. Bezirk besucht. Dort wurde Schlangenknöterich als Heckenstruktur empfohlen von einem Gärtner und die Dame konnte dann die Pflege nicht mehr selber machen und hat auch nicht das Geld für einen Gärtner ausgegeben und der ganze Garten war überwuchert mit diesem Knöterich und er ging dann schon raus in die Natur. Bambus ist auch sehr problematisch. Es gibt Arten, die mit sehr vitalen Wurzelausläufern die Umgebung besiedeln und da muss man natürlich höllisch aufpassen. Und da und dort ist schon bekannt worden, dass der Kirschlorbeer dazu neigt, in der Natur zu verwildern und sich auszubreiten. Also auch da gibt es Arten, wo man aufpassen muss. Kirschlorbeer ist derzeit eine Modepflanze, so wie es seinerzeit die Thuja war. Die Thuja konnte sich wenigstens nicht in der Natur verbreitern. Bei der Kirschlorbeer ist es nicht so. Also da muss man auch ein Augenmerk darauf legen.
Es ist keine gute Idee, Pflanzen auszugraben und in den eigenen Garten zu versetzen. Das sollte man der Natur zuliebe bleiben lassen. Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, an standortgerechte Pflanzen zu kommen?
Was durchaus eine Möglichkeit ist, da und dort Samen von Pflanzen zu entnehmen, die man vorher beobachtet hat und wo man gesehen hat, dort gibt es besonders viele Insekten, die das nutzen. Also wenn man dann im Herbst an diese Stelle kommt und Samen entnimmt in geringem Ausmaß, dann wird es kein Problem sein.
Wie kann ich Wasserflächen im Garten möglichst sinnvoll einsetzen?
Also je nach Größe des Gartens wäre natürlich ein Gartenteich mit Flachwasserzone zu bevorzugen. Flachwasserzone deswegen, weil viele Insekten auch Wasser aufnehmen. Und wenn die Tränken eine flache Zugangsstelle haben, dann können diese gut genutzt werden. Auch viele Säugetiere brauchen Wasserstellen. Vögel wollen dort ihre Bäder nehmen. Und es sind wunderbare Orte, wo man Natur beobachten kann.
Aber wie ist das mit den Gelsen? Brüten die nicht in Massen, wenn ich Wasser im Garten habe?
Es ist durchaus so, wenn Wasserschalen zu lange unbeaufsichtigt stehen, dass sich nach 10 bis 12 Tagen, je nachdem wie warm es ist, sich die Insekten, sprich die Larven, zu flugfähigen Insekten entwickeln können. Darum empfehle ich vor allem, die Wasserschalen immer auszuleeren und frisches Wasser nachzugießen. So hat man diese Problematik schon im Ansatz erstickt.
Ein Garten ist keine abgeschottete Insel. Beim Bemühen, ihn möglichst naturnah zu gestalten und Tieren Lebensraum zu bieten, muss auch die Umgebung mit berücksichtigt werden.
Also es ist wichtig, darauf zu schauen, dass keine ökologischen Fallen entstehen. Das heißt, dort, wo mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, wenn man Strukturen schafft, dass sozusagen die Mehrheit der angelockten Tiere durch Straßenverkehr oder andere Faktoren verunglückt oder zu Tode kommt, da empfiehlt sich der Gesamtblick auf eine Anlage, was sinnvoll ist und vor allem, wo es sinnvoll ist. Und wenn man zum Beispiel einen Gartenteich anlegt und viele Amphibien zu erwarten sind, dann sollte man sich sozusagen die Lage genau überlegen.
Gartenhütten oder Schuppen aus Holz müssen vor Fäule und vor dem Vermorschen geschützt werden. Wie mache ich das möglichst schonend?
Wichtig ist, auf die giftfreie Behandlung Rücksicht zu nehmen. Es gibt viele Holzanstriche, die im meisten Falle sehr giftig sind. Es gibt auch eine alte, noch nicht so verbreitete Methodik, die man seinerzeit schon in der Frühgeschichte der Menschheit verwendet hat, nämlich das Ankohlen von Holz und damit so die Haltbarmachung des Holz. Mittlerweile gibt es auch einen Begriff, die sogenannte Yakisuki-Methode. Das ist nichts anderes, als das Holz über Abflämmen haltbarer zu machen.
Wie pflege ich meinen Garten möglichst naturnah?
Der Grundsatz ist, weniger ist mehr. Einfach Nachsicht walten lassen. Und wenn man will, dass sich Insekten entfalten, dann sollte man manche Bereiche überhaupt nicht mähen und sonst ein bis zweimal im Jahr. Und wenn man es sehr insektenfreundlich macht, dann nur die Wege ausmähen und jedes zweite Jahr mähen.
Was ist, wenn ich neben den Naturflächen auch Rasen in meinem Garten haben will? Zum Beispiel, um darauf Volleyball oder Federball zu spielen.
Das ist selbstverständlich auch erlaubt, die Nutzung. Und wenn man sich barfuß im Garten aufhalten will, da wäre es günstig, den Mähabstand etwas zu erhöhen. Üblicherweise mäht man 2 bis 3 Zentimeter über dem Boden und das ist schon sehr, sehr knapp. Sie würden der Artenvielfalt etwas Gutes tun, wenn Sie bis zu 10 Zentimeter Mähhöhe mähen könnten.
Ist der Einsatz von Mährobotern sinnvoll?
Ich lehne sie prinzipiell ab, weil sie für die Naturnähe nicht unbedingt ein Repräsentant sind. Sollte es auf wenigen Quadratmetern passieren und sonst ist alles naturnah, dann kann man natürlich schon drüber hinwegsehen. Aber die Botschaft für die Artenvielfalt, ständig im System einzugreifen, ist vor allem durch den Mähroboter verdeutlicht. Meistens ist es so, dass die Naturgärtner keinen Rasenroboter etabliert haben wollen, weil eben die Grünfläche, die sie benötigen, so gering ist, dass auch ein Handspindelmäher dasselbe erfüllen kann und ohne großen Energieaufwand auskommt.
Ich möchte in meinem Garten auch Gemüse und Kräuter ziehen. Wie kann ich einen Nutzgarten naturnah bewirtschaften?
Prinzipiell gibt es viele Anleitungen, wie die Pflanzen und die Nutzpflanzen sich untereinander verhalten, also wie sie sich ergänzen in der Abwehrfunktion von Schadinsekten. Es gibt Regionalsorten, die an das Klima optimal angepasst sind. Das sollte mal eine Grundvoraussetzung sein, jene auszuwählen, die in der Region funktionieren und die gut gedeihen und die mit dem Klima gut zurechtkommen. Vor allem manche Rosenarten zum Beispiel, wenn man nur auf die Rose geht und irgendeine x-beliebige pflanzt und man weiß ganz genau, dass es ein feuchter, mehltaubelasteter Lebensraum, dann wird man nie glücklich sein, weil die immer eine weiße Schicht über die Blätter haben werden. Also mit der Sortenauswahl hat man mal viel getan. Dann eben die Wirkung der Mischkultur ausloten und richtiges Mulchen und richtiges Gießen. Also prinzipiell eigenen Kompost verwenden, die Regenwurm- und die Bodenaktivität fördern und gießen so, dass die Pflanzen nicht in der Nacht mit nassen Wurzeln stehen. Am Morgen, wenn sie es brauchen, wäre es sinnvoller. Vor allem die Schnecken sind ja meistens nachtaktiv und damit holt man sich zusätzlich ein Problem, das nicht sein muss.
Was mache ich mit Falllaub oder mit Schnittgut nach dem Mähen?
Also ich mache es immer so, dass ich jegliches Schnittgut auf der Fläche belasse. Da muss man natürlich es aushalten, dass Laub oder ein Mähhaufen zu sehen ist. Viele Ästhetiker versuchen es dann unter die Hecke zu bringen, was auch sehr gut ist, weil durch die Aktivität der Bodenlebewesen werden die biogenen Stoffe abgebaut und zugleich wird die Hecke gedüngt und alles, was dann überbleibt, kann man immer noch in die Biotonne werfen.
Ein naturnaher Garten soll ja auch eine Freude für uns Menschen sein. Welche sinnlichen Erlebnisse und Eindrücke bietet er?
Ich habe sehr viele Eindrücke. Einerseits in den Nachtstunden jetzt die Glühwürmchen, die herumfliegen. Dann gibt es die Waldeulen, wo die Jungtiere in den Ästen der Bäume rufen und die Mutter immer füttern kommt. Am Morgen das Vogelkonzert. Also man sitzt draußen und trinkt seinen Kaffee und kann den Vögeln lauschen, dem Buchfink oder der Mönchsgrasmücke. Und wenn das im Frühjahr passiert, dann umso mehr. Dann im Laufe des Tages die vielen Schmetterlinge, die kommen, die auf den Blüten Nektar zu sich nehmen. Und dann gibt es immer wieder Highlights, die man hat, besondere Bockkäferarten, die einen besuchen. Oder es gibt einen Mäusebussard, der über den Garten drüber fliegt, wo man natürlich nichts dafür getan hat, aber die Beobachtung ist möglich. Und ein Bussard oder ein Greifvogel, der sucht sich auch die Lebensräume aus, wo es Nahrung gibt. Ein besonderer Gast war die 1,5 bis 2 Meter lange Esculapnatter. Die war imposant und sie war leider Gottes sehr schnell weg, weil ich wollte sie ein bisschen genauer anschauen. Und dann war mal ein Prachtkäfer, ein wunderbarer Prachtkäfer zu sehen, den es in dem Gebiet noch nie gab und noch nie gesichtet wurde. Das hat mich auch sehr überrascht und sehr erfreut.
Schlangen, Insekten oder Spinnen werden oft als lästig, als eklig oder gar als Bedrohung gesehen. Sie sind aber die natürlichen Bewohner eines Gartens und sollten freudig begrüßt werden. Kann man Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer, die das anders sehen, davon überzeugen?
Also ich versuche bei jeder Exkursion den Menschen die Insekten und vor allem die Natur näher zu bringen. Prinzipiell fängt es schon im Kindergarten an, wo eigentlich die Pädagoginnen und die Pädagogen dieses Thema viel mehr aufgreifen sollten. Schulen sind ganz wichtig und darum sind Schulexkursionen auch ein ganz wichtiger Puzzlestein, um die Akzeptanz der Artenvielfalt und der Insektenvielfalt zu fördern. Und jeder sollte tun, was er kann in seinem Aktionskreis und dann kommen wir hoffentlich weiter.
Sind Katzen im Garten eine Gefahr für Tiere?
Prinzipiell gibt es zu viele Katzen in den Gärten. Sie sind zahlreich dafür verantwortlich, dass Jungvögel gefressen werden, also gleich nach dem Ausfliegen aus den Nestern. Das habe ich selber auch beobachtet. Und sie haben auch die Fähigkeit, Eidechsen zu jagen und zu erbeuten. Und dort, wo es viele Katzen gibt, dort gibt es keine, zum Beispiel Zaunedechsen mehr. Und das sind leider Gottes Fakten. Und da müsste man in Zukunft schon auch daran arbeiten, diese Vielzahl von freilaufenden oder auch Freigängerkatzen ein bisschen zu reduzieren.
Was kann ich tun, wenn sich mein Nachbar über meinen naturnahen Garten beschwert, weil er ihn zu unaufgeräumt findet oder weil der Wind Laub zu ihm hinüberweht?
Also eine Möglichkeit ist, den Nachbarn über die Thematik aufzuklären. Oft einmal gelingt es. Wenn es nicht gelingt, mich anrufen, dann versuche ich zu überzeugen. Und wenn der Gartenbesitzer, die Gartenbesitzerin einen Beleg für die Naturnähe braucht, dann gibt es unsere Plakette Naturnahe Grünoase.
Mit der Plakette Naturnahe Grünoase zeichnet die Stadt Wien Umweltschutz, naturnah gestaltete und ökologisch gepflegte Grünflächen in der Stadt aus. Wie bekomme ich diese Plakette?
Wenn der Garten nach ökologischen Kriterien gepflegt und betrieben wird, das heißt einerseits Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und diverse Gifte, dann Verzicht auf leicht lösliche Dünger, Verzicht auf Torferde und auch Verzicht auf Rasenmähgeräte, wie zum Beispiel den Rasenroboter oder auch Laubbläser und Laubsauger. Also wenn diese Grundkriterien eingehalten sind und daneben noch Strukturelemente geschaffen sind, dann können wir über die Plakette plaudern. Viele montieren es auf die Hauswand oder an den Gartenzaun und es soll quasi die Einstellung des Gartenbetreibers nach außen zeigen, dass Naturnähe und Artenvielfalt gefördert wird. Die Plakette heißt Naturnahe Grünoase, man kann es auch im Internet unter diesem Titel leicht finden. Sie ist in dezentem Grün gehalten und hat eine Schräge, die von links unten nach rechts oben geht.
Kann ich auch einen Dachgarten oder einen Balkon naturnah gestalten?
Kann man ebenso und auch dafür gibt es eine Plakette. In der Artenauswahl kann man viel für die Insekten tun, in der Strukturierung kann man viel für die Insekten tun und wenn das Ensemble passt, dann gibt es auch hierfür eine Plakette.
Sie hörten Nachbarin Natur. Ein Podcast über Tiere, Pflanzen und Natur in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien Umweltschutz. Sprecher Manfred Schönwelder und Hartmut Schnedl. Gestaltung Daniela Lipka und Hartmut Schnedl.